Ja, hallo zusammen. Ich darf euch heute wieder recht herzlich begrüßen zu unserem Bibelabend. Und ich freue mich immer ganz besonders, mit euch zusammen das Wort Gottes zu lesen. Denn es ist die Wahrheit und das Wort erbaut uns, das stärkt uns, das tröstet und gibt uns Kraft in unsere alle Lebenslage. Und so möchten wir heute zwar weiterfahren im ersten Buch Mose. Wir kommen jetzt zum Kapitel 16 mit Überschrift Sarais Plan scheitert. Ich werde jetzt zuerst einmal, um uns in diesen Kontext einzuführen, werde ich zuerst einmal alles selber lesen, das ganze Kapitel, um dann in die einzelnen Verse zu gehen. Kapitel 16, Vers 1. Und Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder, aber sie hatte eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham: Sieh doch, der Herr hat nicht verschlossen, dass ich keine Kinder gebären kann. Geh doch ein zu meiner Magd, vielleicht werde ich durch sie Nachkommen empfangen. Und Abraham hörte auf die Stimme Sarais. Da nahm Sarai Abrahams Frau ihre ägyptische Magd Hagar, nachdem Abraham 10 Jahre lang im Land Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau. Und er ging ein zu Hagar und sie wurde schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, wurde ihre Herrin verächtlich in ihren Augen. Da sprach Sarai zu Abraham: Das Unrecht, das mir zugefügt wird, treffe doch dich. Ich habe dir meine Magd in den Schoß gegeben. Dass sie nun aber sieht, dass sie schwanger ist, bin ich verächtlich in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abraham aber sprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist in deiner Hand. Tue mit ihr, was gut ist in deinen Augen. Da nun Sarai sie demütigte, floh sie von ihr. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einem Wasserbrunnen in der Wüste, beim Brunnen auf dem Weg nach Schur. Er sprach zu ihr: Hagar, du Magd der Sarai, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von meiner Herrin Sarai geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Siehe, ich will deinen Samen so mehren, dass er vor großer Menge unzählbar sein soll. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Ismael geben, weil der Herr dein Jammern erhört hat. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand gegen jedermann und jedermanns Hand gegen ihn. Und er wird allen seinen Brüdern trotzig gegenüberstehen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist der Gott, der mich sieht. Indem sie sprach: Habe ich hier nicht dem nachgesehen, der mich sieht? Darum nannte sie den Brunnen einen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Siehe, er ist zwischen Kadesh und Bared. Und Hagar gebar Abraham einen Sohn. Und Abraham gab seinem Sohn, den ihm Hagar geboren hatte, den Namen Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als Hagar ihm den Ismael gebar. Soweit jetzt der Text, dass wir jetzt wissen, worum es hier geht. Und jetzt wollen wir ins Detail gehen. Wir wollen sehen, wie wundervoll wieder hier der ganze Kontext uns wieder lehrt und auch wieder Einblicke gibt. Und so kommen wir zum Vers 1. Und Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder, aber sie hatte eine ägyptische Magd und hieß Hagar. In diesem Kapitel hören wir etwas vom Eheleben und von den Nachwuchssorgen des Ehepaars. Sarai war es seit langem bewusst, dass ihr Mutterleib von Gott, dem Herrn, verschlossen war und sie deshalb keine Kinder gebären konnte. Das war für eine jüdische Frau eine sehr, sehr große Schande. Weiter wusste sie, dass Abraham sein großes Vermögen deshalb an einen Diener in seinem Haus vererben musste. Und dass er es doch so gerne gesehen hätte, es einem eigenen Sohn zu geben. So können wir Sarais Gedanken leicht nachvollziehen, dass sie in ihrer großen Not hier jetzt an ihre ägyptische Macht dachte. Hören wir jetzt da, oder kennt ihr weiß, welche von unfruchtbaren Frauen in der Schrift? Gibt es da welche? Sehr gut. Ganz genau. Noch jemand? Ich habe mal das drei rausgegriffen. Ich fange mit Hannah an. Hannah, die später den Samuel gebar. Das lesen wir im 1. Samuel, Kapitel 1, den Vers 5. 1. Samuel, Kapitel 1, Vers 5. Hannah aber gab ihr einen doppelten Anteil, denn er hatte Hannah lieb. Aber der Herr hat ihren Mutterleib verschlossen. Ja, jetzt folgt Rebekka. Also Isaaks Frau. Bevor sie ihre Zwillinge Esau und Jakob gebären durfte. Und wo steht das? 1. Mose, Kapitel 25, der Vers 21. 1. Mose, Kapitel 25, der Vers 21. Isaak aber bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Und der Herr ließ sich von ihm erbitten. Und seine Frau Rebekka wurde schwanger. Und wie wir wissen, durfte sie Esau und Jakob gebären. Und jetzt kommt noch etwas. Den letzten Propheten im Alten Testament. Zacharias und Elisabeth, dem Johannes, dem Täufer. Ja. Und das lesen wir, logischerweise im Neuen Testament, im Lukas-Evangelium. Lukas-Evangelium, Kapitel 1, der Vers 7. Lukas, Kapitel 1, der Vers 7. Und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war. Und beide waren in fortgeschrittenem Alter. Aus den drei Beispielen sehen wir jetzt, dass es also nichts Ungewöhnliches im Leben von Frau war, unfruchtbar zu sein. Aber wir wissen auch immer wieder, für Gott ist nichts unmöglich. Und so fahren wir jetzt im nächsten Vers Sarais Überlegungen, wie sie das jetzt wohl anstellen wollte. Vers 2. Und Sarai sprach zu Abraham, sieh doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich keine Kinder gebären kann. Geh doch ein zu meiner Magd, vielleicht werde ich durch sie Nachkommen empfangen. Und Abraham hörte auf die Stimme Sarais. Ja, in dem Vers spricht nun Sarai offen ihre Gedanken aus. Als Grund nennt sie ihre Unfruchtbarkeit. Und so bietet sie jetzt Abraham ihre Magd an. Durch die Magd sollte ihr Problem der Nachkommenschaft und der Schande gelöst werden. Für die damalige kulturelle Verhältnisse und Gepflogenheiten war das eigentlich nichts Anstößiges, nichts Außergewöhnliches. Und Abraham hörte auf die Stimme von Sarai und er empfand es sogar offensichtlich also als einen guten Vorschlag. Aber hier, wenn wir aufpassen, haben wir hier wieder von einem Fehler gehört. Von einem Fehler, der hat jetzt fatalere Folgen als wir jetzt da bei Abraham und Sarai. Was meint ihr, welchen meine ich? Lesen wir 1. Mose 3, der Vers 17. Jetzt ist schon alles klar. 1. Mose, Kapitel 3, der Vers 17. Kapitel 3, Vers 17. Und zu Adam sprach er, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir geboten und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren dein Leben lang. Also was hören wir jetzt hier? Hier hören wir, dass damals Adam auf Eva hörte. Und in unserem Vers heute, wie Abraham ebenfalls der Stimme seiner Frau gehört hat, auf Sarai hörte. Doch wir merken auch hier noch in dem Vers noch ein weiteres Merkmal. Wenn wir die bisherigen Lektionen, die wir schon gehabt haben von Abraham, im Kopf noch haben, ist uns hier auch etwas aufgefallen. Und um euch auf die Spur zu bringen, lesen wir die vergangene Verse nochmal, Kapitel 13, der Vers 16, Kapitel 13, den Vers 16. Und ich will deinen Samen machen wie den Staub auf der Erde. Wenn ein Mensch den Staub auf der Erde zählen kann, so soll er auch deinen Samen zählen können. Springen wir zwei Kapitel weiter. Kapitel 15, der Vers 4. Kapitel 15, der Vers 4. Doch siehe, das Wort des Herrn ging an ihn. Dieser soll nicht dein Erbe sein, sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird, der soll dein Erbe sein. Sehen wir jetzt etwas? Hat Gott, der Herr, nicht Abraham eine reiche Nachkommenschaft schon verheißen? Zweimal haben wir jetzt das gelesen. Und das sehen wir jetzt auch wieder. Abrahams Versagen und den Unglauben von Sarai. Also Abraham hörte schon mehrmals die Verheißung über eine unzählbare Nachkommenschaft von ihm. Ich erinnere dabei jetzt auch nochmal an 1. Mose 12, 2 und dann eben die beiden erwähnten Verse, die wir gerade gelesen haben. Doch hier erkennen wir jetzt, dass Abraham offensichtlich und unverständlich nach diesen vielen Jahren nicht mehr an diese Verheißung Gottes gedachte. Und Sarai als seine Ehefrau hätte ebenfalls an die Verheißung Gottes glauben sollen und nicht im Unglauben verharren. Sie war die rechtmäßige und alleinige Ehefrau von Abraham und dazu bestimmt, ihn für ihn Nachkommen zu bekommen. Also galt auch für sie die Verheißung, obwohl Gott, der Herr, ihr nicht direkt die Verheißung selbst gegeben hat. Und so folgt jetzt im nächsten Vers die Ausführung ihres Planes. Vers 3. Da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar, nachdem Abraham 10 Jahre lang in Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau. Hier erfahren wir jetzt die Zeit, in der diese Begebenheit stattgefunden hat. Sie waren bereits wieder 10 Jahre in Kanaan, nachdem sie mit großem Reichtum aus Ägypten zurückgekehrt waren. Auch Hagar, die ägyptische Magd, stammte sicher aus diesem Aufenthalt in Ägypten. Denn Abraham war sonst nie mehr in Ägypten. Und nun gab Sarai, sicher zur Abwendung ihrer Schande und nicht zu ihrer Freude, Hagar Abraham zur Frau, damit Abraham mit ihr Nachwuchs zeugen konnte. Ja, für Hagar dürfte es eine große Ehre gewesen sein. Während es in den Augen von Sarai nur der Dienst einer Magd gewesen sein dürfte. Denn Hagar diente nicht zum sexuellen Vergnügen von Abraham, sondern diente zur Zeugung von Nachkommen für Abraham, weil sie, die gesetzlich anvertraute Ehefrau, einfach nicht in der Lage war. Und das Halten von Nebenfrauen, oder wie wir heute sagen würden, von Konkubinen, ist im Alten Testament zur Regel geworden. Man war ausnahmslos keine Ausnahme mehr. Doch das war nicht der Wunsch von Abraham. Jetzt wollen wir mal näher die Bezeichnung Frau betrachten. Manche Ausleger betrachten Hagar als seine nun rechtmäßige Ehefrau, während andere Ausleger sagen, sie war die Nebenfrau. Jetzt gehen wir mal zum hebräischen Urtext. Das Wort für Frau heißt Isha. Und dieses Wort wird sowohl für Sarai, also seine rechtmäßige Ehefrau, als auch nun für Hagar im Urtext gebraucht. Also beides. Aber lesen wir jetzt noch weiter über Hagar. Und zwar in 1. Mose Kapitel 25, den Vers 6. 1. Mose 25, der Vers 6. Aber den Söhnen, die er von den Nebenfrauen hatte, gab Abraham Geschenke und schickte sie, während er noch lebte, von seinem Sohn Isaak weg nach Osten in das Morgenland. In diesem Kontext wird Hagar als eine von Abrahams Nebenfrauen bezeichnet. Im Hebräischen heißt das für Nebenfrau Pilegesh. Und so werden also hier beide Bezeichnungen, Frau und Nebenfrau, also Isha und Pilegesh, gebraucht und benutzt. Das Gleiche gilt auch dann später für Abrahams zweite Frau Ketura. Und im Buch Genesis konnte also eine Frau sowohl Ehefrau als auch Nebenfrau sein. Und nachdem das jetzt nicht unterschieden ist, wollen wir jetzt auch gar nicht weiter spekulieren, wie die Ausleger hier das getan haben, ob jetzt Nebenfrau oder Frau. Das Wort Gottes wollen wir einfach in seiner Souveränität stehen lassen. Wir wissen es nicht. Das Hebräische unterscheidet zwar Pilegesh und Isha, aber für eine Frau, für die gleiche Frau, wurden beide Worte gebraucht. Von Abraham erkennen wir es dabei, dass er eigentlich gar keine Nebenfrauen wollte. Er wollte seiner Frau treu sein und treu bleiben. Doch der Wunsch nach eigenen Kindern, das verlockende Angebot seiner Frau Sarai dazu, ließ im Vertrauen auf Gottes Verheißung ihn einfach straucheln. Ja, es war so. Und so lesen wir es dann, die zu erwartende Reaktion im nächsten Vers. Vers 4. Und er ging ein zu Hagar und sie wurde schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, wurde ihre Herrin verächtlich in ihren Augen. Ja, Abraham lag bei Hagar und Hagar wurde schwanger. Diese Tatsache führte nun zum offenen Konflikt zwischen Sarai und Hagar und veränderte Hagars Verhalten zu ihrer Herrin. Sarai wurde verächtlich und minderwertig in den Augen von Hagar, weil sie einfach keine Kinder gebären konnte. Und obwohl sie noch nicht wusste, welches Geschlecht ihr Kind haben würde, wusste sie doch, dass sie Abraham Nachwuchs schenken konnte und auch sollte. Hagar trug diese Missachtung ihrer Herrin sicherlich offen zur Schau, zum Missfallen und Ärgernis von Sarai. Und diese Verachtung verursachte den Zorn und den Vorwurf Sarais an Abraham im nächsten Vers. Vers 5. Da sprach Sarai zu Abraham: Das Unrecht, das mir zugefügt wird, treffe dich. Ich habe dir meine Magd in den Schoß gegeben. Da sie nun aber sieht, dass sie schwanger ist, bin ich verächtlich in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Was zeigt uns der Vers jetzt, diese Aussage? Er sagt uns, dass Sarais Problem nicht gelöst wurde, sondern nur gewandelt hat. Aus der Schande der Kinderlosigkeit und jetzt die öffentliche Verachtung durch ihre Macht. Und ihre Ausweglosigkeit schiebt sie nun die Schuld auf Abram. Obwohl sie es doch war, die den Vorschlag gemacht hat, Hagar mit Hagar ein Kind zu zeugen. Ja, sie beruft sich sogar auf Gott, den Herrn, zum Richter über sie, zwischen ihr und ihrem Mann, und wünschte sich, dass das Unrecht, also die öffentliche Verachtung, Abraham widerfahren soll. Doch Abraham reagierte in seiner ruhigen Art im folgenden Vers, Vers 6. Abraham aber sprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist in deiner Hand, tue mit ihr, was gut ist in deinen Augen. Und da nun Sarai sie demütigte, floh sie von ihr. Ja, Abraham erinnerte Sarai in seiner friedlichen Art, dass Hagar doch immer noch ihre Magd sei und sie deshalb über sie herrschen konnte, wie sie es für gut fand. Hagar wurde daraufhin von Sarai wieder in ihren Sklavendienst zurückversetzt. Doch diese Demütigung durch ihre Herrin konnte Hagar nicht ertragen. Und so floh sie vor ihr. Aber die Gnade Gottes und der unerforschliche Weg Gottes folgt im nächsten Vers, Vers 7. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einem Wasserbrunnen in der Wüste, beim Brunnen auf dem Weg nach Schur. In diesem Vers hören wir wieder was Neues. Erkennt ihr es? Eine neue Bezeichnung für Gott. Hier erscheint zum ersten Mal in der Bibel der Engel des Herrn. Wir wissen, Engel des Herrn steht für die zweite Person der Dreieinigkeit, also den Sohn Gottes. Und zwar vor seiner Inkarnation oder seiner Menschwerdung, als der Messias oder Jesus Christus. Der Engel des Herrn fand Hagar also bei einem Wasserbrunnen in der Wüste auf dem Weg nach Schur. Zur Klarstellung mal. Wir wissen natürlich, dass Gott allwissend ist und dass er deshalb Hagar nicht suchen musste. Selbstverständlich wusste er, wo sie ist. Die Begegnung fand also in einem Wasserbrunnen in der Wüste statt. Die Wüste, von der hier gesprochen wird, wie heißt sie? Negev. Das ist also die Wüste Negev. Und Schur ist eine wüstenähnliche Wildnis nordöstlich von Ägypten. Also, wenn man sich das jetzt vorstellt, ich kann euch leider jetzt die Karte nicht zeigen, weil es im Online-Meeting nicht möglich ist. Muss ich es euch so erzählen? Somit befand sie sich also im Grenzgebiet zwischen Nord-Sinai, der Halbinsel Sinai, und dem Negev, südlich von Israel. Der Weg, auf dem sie sich befand, war eine Hauptstraße von Kanaan nach Beersheba, nach Ägypten. Und zwar in das Gebiet von Goshen. Goshen ist uns jetzt wieder ein bisschen ein Begriff, auch von der Örtlichkeit nehme ich an. Hagar war damals also auf dem Weg nach Ägypten, ihrem Heimatland. Und so spricht es der Engel des Herrn zu Hagar im folgenden Vers. Lesen wir Vers 8. Er sprach zu ihr: Hagar, du Magd der Sarai, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von meiner Herrin Sarai geflohen. In diesem Vers bin ich eigentlich nur noch zum Staunen gekommen und habe Gott bewundert. Warum? Hier kommt wieder ganz deutlich und überdeutlich zum Ausdruck: Ohne Ansehen der Person spricht dieser lebendige, allmächtige Gott zu Hagar, einer ägyptischen Magd, einer Sklavin. Und welche große Gnade und Ehre widerfährt hier Hagar? Und welche große Ehrfurcht muss ja der Hagar empfunden haben, von dem allmächtig ewigen Gott angesprochen zu werden? Der Engel des Herrn spricht Hagar klar und deutlich gemäß ihrer Stellung bei Abraham an: Du Magd der Sarai. und bestätigt dabei ihren Sklavendienst im Hause Abram. Weiter fragt der Engel des Herrn sie nach ihrer Herkunft und nach ihrem Ziel. Hagar bezeugt dabei in ihrer ehrlichen Antwort, dass sie von ihrer Herrin Sarai geflohen ist. Sie erwähnt dabei aber keinen Grund für ihre Flucht. Auf die zweite Frage vom Engel des Herrn, dem Ziel ihrer Reise, antwortet sie jedoch nicht. Wahrscheinlich wusste sie es selbst noch nicht genau, wohin sie genau gehen wollte. Sie war ja mit Abram und seiner Sippe immerhin seit etwa 10 Jahren in Kanaan. Und was in ihrem Heimatland inzwischen geschah und was sich inzwischen verändert haben könnte, wusste sie natürlich nicht. Und so ließ sie sich jetzt einfach offen und auf sich zukommen. Einfach auf dem Weg nach Ägypten. Und der Engel des Herrn gibt ihr als Antwort eine Anweisung im nächsten Vers. Vers 9. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Hier antwortet der Herr ihr zuerst einmal mit einem wohlgemeinten Rat. Kehre wieder zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Ohne eine weitere Erklärung wusste Hagar sicher, was der Engel des Herrn damit meinte. Sie sollte Sarai, ihre Herrin, nicht mehr länger verachten und sich ihr in allem unterordnen, auch wenn sie schlecht behandelt werden sollte. Was sagt es uns wieder? Können wir daraus jetzt wieder eine Verhaltensregel sehen für uns heute? Die Antwort steht wo? Oder eine mögliche Antwort? Im Römerbrief. Schlagen wir auf, Römer Kapitel 13, den Vers 1. Römer Kapitel 13, der Vers 1. Ganz bekannt. Jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Ja, und was heißt das jetzt für uns? Auch wir sollen und müssen uns unserer Obrigkeit, also sprich den Gesetzen unseres Staates, unterordnen. Heißt das auch bedingungslos? Nein. Denn nur solange wir nicht gegen die Gesetze Gottes verstoßen. Lesen wir dazu zumal die Verteidigung von Petrus und den Aposteln vor dem Hohen Rat. Es soll uns zum Denken gehen und auch den Anschluss geben. Denn ich sage immer wieder, Gottes Wahrheit, also die Bibel, die klärt uns über alle Lebenslagen und Verhaltensweisen auf. Und das sehen wir jetzt an dem Verhalten von Petrus und den Aposteln, als sie sich verteidigen mussten, dass sie zum Stillschweigen über das Evangelium verpflichtet worden sind. Was lesen wir in der Apostelgeschichte? Apostelgeschichte Kapitel 5, den Vers 29. Apostelgeschichte 5, der Vers 29. Aber Petrus und die Apostel antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Eine klare Aussage. Wir sollen uns der Obrigkeit unterordnen, solange sie die Gesetze des Staates nicht den Gesetzen Gottes widersprechen. Denn hier steht ganz klar, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aber dieses Verhalten, das fällt uns heute immer schwerer. Denn wie geschrieben steht im 2. Thessaloniker, das zeigt uns nämlich ebenfalls, schlagen wir auf, 2. Thessaloniker, Kapitel 2, der Vers 3. 2. Thessaloniker, Kapitel 2, der Vers 3. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sündige offenbart werden, der Sohn des Verderbens. Ja, wir befinden uns in der Endzeit. Wir wissen es und erkennen es. Denn auch da sagt uns Jesus, erkennt die Zeichen der Zeit. Und da fällt es uns immer schwerer, die immer größere Gottlosigkeit zu umgehen. Wo wollen wir denn noch hingehen? Überall kommen die gleichen Gesetze. Die Reiche werden immer vom Gesetzmäßigkeit her immer gottloser. Und dann wird es immer schwerer, die Gesetze Gottes auch einzuhalten, auch wenn wir es wollen. Und so sprach der Engel des Herrn weiter im nächsten Vers, Vers 10. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, sieh, ich will deinen Samen so mehren, dass er vor großer Menge unzählbar sein soll. Nun folgen vom Engel des Herrn in den nächsten drei Versen ganz spezifische Verheißungen oder Prophetien an Hagar. Ja, zunächst verheißt der Engel des Herrn Hagar eine zahlreiche Nachkommenschaft, die von unzählbarer Menge sein wird. Was heißt das? Sie sollte also eine Stammmutter werden, so wie es auch Eva für die ganze Menschheit wurde und es auch Abraham, dem Mann Gottes, verheißen wurde. Hagar ist übrigens in der Schrift die einzige Frau, die solch große Verheißungen von Gott empfing. Und diese Verheißung erfüllte sich durch Ismael in den arabischen Völkern. So folgt nun im nächsten Vers eine Anweisung an Hagar. Vers 11. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr. Sieh, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Ismael geben, weil der Herr dein Jammern erhört hat. Wir wissen bereits aus dem Vers 4, dass Hagar schwanger ist. Jedoch wurde bisher nichts darüber geoffenbart, welches Geschlecht es sein sollte. Hier offenbart der Engel des Herrn Hagar und verkündete ihr die Geburt eines Sohnes. Und auch der Name des Kindes wird bereits vom Engel des Herrn vorgegeben. Eine weitere Besonderheit hier ist, dass vor der Geburt des Kindes, beziehungsweise Gott, der Herr, hier der Engel des Herrn, der präinkarnierte Messias, den Namen des Kindes festgelegt hat. Ismael. Ismael soll sein Name sein. Und die Bedeutung des Namens heißt, Gott hört oder erhört. Denn im vorgehenden Vers sagt der Engel des Herrn, dass der Herr ihr Jammern, als ihre Unterdrückung der Sarai gehört oder erhört hat. Deshalb der Name Ismael. Können wir jetzt eine neue Frage wieder? Kennen wir noch weitere solche Namensfestlegungen vor der Geburt in der Schrift? Mit Sicherheit. Ja, sehr gut. Ich habe genau die drei rausgesucht, die ich jetzt auch gesucht habe, denn die passen so besonders zu den vorhergehenden, zu den unfruchtbaren Frauen. Fast die gleiche, außer Hannah, aber sonst das gleiche, trifft auch hier jetzt auf die Namensgebung zu. Also zuerst die Stelle, zu der wir demnächst natürlich auch kommen werden. 1. Mose 17 im nächsten Kapitel. 1. Mose 17, der Vers 19. Da sprach Gott, nein, sondern Sarah, deine Frau, soll dir einen Sohn gebären. Den sollst du Isaak nennen. Denn ich will mit ihm einen Bund aufrichten, als einen ewigen Bund für seinen Samen nach ihm. Also, Auch hier wurde bereits Isaak vorhergesandt genannt. Und weiter lesen wir jetzt auch die Botschaft an den Zacharias. Wir haben vorhin schon von Elisabeth gelesen, also sprich, wir gehen wieder ins Lukas-Evangelium, ins Kapitel 1 und diesmal der Vers 13. Lukas-Evangelium, Kapitel 1, diesmal der Vers 13. Aber der Engel sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären. Und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Also auch hier die Vorwegnahme des Namens des später geborenen Kindes. Und jetzt natürlich, ihr habt es ja vorhin schon gesagt, kommen wir zum bekanntesten Namen aller Namen, die Offenbarung an Josef. Und die lesen wir natürlich auch wieder so wie vorhin, aus Matthäus Evangelium Kapitel 1, diesmal den Vers 21. Matthäus Kapitel 1, der Vers 21. Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Wie wunderbar, er ist auch unser Retter. Und so wollen wir es nun fortfahren, kommen zum Verheißen naturell, dem Charakter Ismaels. Wir lesen Vers 12. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand gegen jedermann und jedermanns Hand gegen ihn. Und er wird allen seinen Brüdern trotzig gegenüberstehen. Der Engel des Herrn informiert nun in seiner Allwissenheit Hagar über den Charakter, das naturell, das ihr Sohn Ismael haben wird. Er sagt ihr vier Eigenschaften über Ismael voraus. Zunächst heißt es, er wird ein wilder Mensch sein. Die Elberfelde, wer sie hat, drückt es aus meiner Sicht viel deutlicher aus. Er wird ein Wildesel sein. Also Schlachter sagt ein wilder Mensch, die Elberfelde sagt ein Wildesel. Und ich denke, das trifft auch sehr gut dazu. Denn was ist die Charakteristik von einem Wildesel? Er zieht herum in der Natur. So wie die Wildesel von einem Gebiet ins andere Gebiet ziehen, so bezeichnend soll es auch für Ismael und seine Nachkommen sein. Auch sie werden ein unstetiges Leben führen, also ein Nomadenleben führen. Und wo sehen wir das heute? Bei den Araber, genau, in der Wüste. Sie sind unstetig, sie ziehen heute noch von einem Ort zum anderen. Und so kommen wir zur nächsten Eigenschaft. Seine Hand wird gegen jedermann sein. Hier sehen wir also nichts Gutes. Ja, die Eigenschaft, sagen wir heute, ist Aggression. Er wird ein Aggressor sein. Wohin er auch kommt, wie er auch sein mag, er wird dort Menschen unterdrücken und auch zu vernichten. Er möchte herrschen, er möchte einfach befehlen. Er möchte sich nirgends unterordnen, sondern er möchte tun und lassen, was er will. Aber auf seine Eigenschaft folgt natürlich eine Reaktion. Und jedermanns Hand gegen ihn. So ist es nicht verwunderlich. So wie Ismael als Aggressor umherzieht, so werden so auch die Angegriffene sich wehren und verbünden und an ihm Vergeltung üben. Seine Attacken wird also Vergeltungsschläge nach sich ziehen. Und zu diesem Verhalten, sehr negatives, können wir auch wieder vieles lesen. Zum Beispiel lesen wir in den Sprüchen. Schlagen wir auf. Sprüche Kapitel 26, der Vers 27. Er drückt das wieder ganz deutlich aus. Sprüche Kapitel 26, der Vers 27. Ein altbekannte Sprichwort. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Und wer einen Stein auf andere wälzt, zu dem kehrt er zurück. Wir können auch andere Beispiele, wo es heißt, was du säen wirst, das wirst du ernten. Also, wer Böses tut, muss sich nicht wundern, wenn Böses zurückkommt. Sollte uns als Gläubige natürlich fern sein, denn wir sollen unsere Feinde lieben. Doch hier in den Sprüchen ist es so eingezeichnet. Und zuletzt, er wird allen seinen Brüdern trotzig gegenüberstehen. Auch wieder eine nicht gerade positive Eigenschaft. Und diese Aussage hat nun einen doppelten Sinn. Warum? Einerseits lebt Ismael Seite an Seite mit seinem Bruder Isaak. Andererseits geht es aber auch mit Feindseligkeit einher. Ein Beispiel dafür, für diese Feindseligkeit, lesen wir beim Fest der Entwöhnung von Isaak. Schlagen wir mal auf. 1. Mose, Kapitel 21, den Vers 9. 1. Mose, Kapitel 21, der Vers 9. Und Sarah sah, dass der Sohn der Hagar, der ägyptischen Magd, den sie dem Abraham geboren hatte, Mutwillen trieb. Oder wie es die Elberfelder sagt, Spott. Also, nichts Gutes. Er lästerte, was immer er auch getan hat. Er trieb Mutwillen, also nichts Gutes. Und die Nachfahren Ismaels werden Seite an Seite mit den Nachfahren Isaaks leben. Doch herrscht Feindschaft und nicht Friede zwischen denen. Und dieser Zustand hat sich fortgesetzt bis zum heutigen Tag. Wir finden es heute im Nahostkonflikt zwischen Israel und Palästina und den arabischen Ländern Irak und Iran. Alle leben, das sind also Irak, Iran und die Palästina sind die Nachfahren von Ismael und sie leben im Krieg und in Feindschaft mit Israel. Und Hagar erwidert nur den folgenden Vers dem Engel des Herrn, Vers 13. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete. Du bist der Gott, der mich sieht. Indem sie sprach, habe ich hier nicht dem nachgesehen, der mich sieht? Und wieder sehen wir hier in dem Vers etwas Neues, eine neue Bezeichnung für den lebendigen Gott. Welchen? Im Hebräischen heißt es El-Roi. El-Roi im Hebräischen. Zu Deutsch bedeutet es Gott des Sehens oder des Schauens. Und in dieser Namensgebung zeigt es uns, dass sich Hagar ganz sicher war, dass sie mit dem ewigen, allmächtigen Gott spricht. Und nicht nur mit einem Engel. Denn sie sagt, du bist der Gott, der mich sieht. Als Grund nennt sie, habe ich nicht hinter meinem Seher hergesehen? Und auch da können wir wieder Parallelen sehen. Kennen wir eine ähnliche Situation aus der Schrift? Eine ganz bekannte Mose. Und Mose wollte die Herrlichkeit Gottes sehen. Und da schlagen wir doch mal auf. 2. Mose, Kapitel 33, den Vers 23. 2. Buch Mose, Kapitel 33, den Vers 23. Da spricht Gott. Wenn ich dann meine Hand zurückziehe, so darfst du hinter mir hersehen, aber mein Angesicht sollst nicht gesehen werden. Ja, Gottes Angesicht kann auch von den Auserwählten Gottes nicht gesehen werden, ohne Tod. Und Gottes Antlitz ist für Menschenaugen nicht erfassbar ohne den Tod. Und so bestimmt Hagar nun diesen Ort der Erscheinung Gottes einen Namen im nächsten Vers. Vers 14. Darum nannte sie den Brunnen einen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Siehe, er ist zwischen Kadesh und Barad. Zur Erinnerung an dieses übernatürliche Ereignis nannte Hagar diesen Ort Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Während jetzt die Lage von Barad oder Beret unbekannt ist, kennen wir umso besser Kadesh, Barnea. Und wie wir uns so unschwer erkennen können, liegt der Brunnen an der Handelsstraße von Kanaan nach Ägypten. Zwischen Kadesh Barnea und dem Mittelmeer. Also im Grenzgebiet wieder zwischen Negev und Sinai. Da schließt sich jetzt wieder der Kreis, wo sie war, wo sie sich befunden hat. In diesem Gebiet lebte später auch Isaak. Und Isaak lernte auch dort seine spätere Frau Rebekka kennen. Und auch da können wir nachlesen, im 1. Buch Mose, der Kapitel 24, der Vers 62 und 64. 1. Mose, Kapitel 24, der Vers 62 und 64. Der Vers 62. Und Isaak kam vom Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Denn er wohnte in Negev. Und der Vers 64. Und Rebekka blickte auf und sah Isaak. Da ließ sie sich vom Kamel herab. Hier sehen wir, wie er seine Frau kennengelernt hat und wo. Und gleich ein Kapitel später, im Kapitel 25, im Vers 11, steht, wo er geliebt hat. Kapitel 25, Vers 11. Und es geschah nach dem Tod Abrahams, da segnete Gott seinen Sohn Isaak. Und Isaak wohnte bei dem Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Also hier bezeugt die Bibel das Wort, den Aufenthaltsort von Isaak. Am Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Denn damals Hagar nach ihrer Erscheinung mit Gott genannt hat. Und auf Gottes Befehl hin kehrte jetzt der Hagar also wieder zurück zu ihrer Herrin Sarai. Lesen wir Vers 15. Und Hagar gebar Abraham einen Sohn. Und Abraham gab seinem Sohn, den ihm Hagar geboren hatte, den Namen Ismael. Also nach Ablauf ihrer Schwangerschaft gebar Hagar ihm einen Sohn. Und wie wir hier lesen, gab Abraham und nicht Hagar seinem Sohn den Namen Ismael. Und wie wir ja bereits gehört haben, heißt Ismael auf Hebräisch Ishmael, was so viel bedeutet wie Gott erhört oder hört. Und dieses Erhören können wir natürlich jetzt bevorzugt auf Hagar beziehen, aber auch auf Abraham und Sarai, aufgrund ihrer Not in der Nachkommenschaft. Und da müssen wir mal wieder uns in die Personen reindenken und müssen sagen, wie beschämend musste das alles für Abraham und Sarai gewesen sein. Warum? Hätte nicht Sarai wegen ihrer Unfruchtbarkeit zum Herrn schreien sollen? Doch so musste sie jetzt ihre Lektion auf diesem schweren Weg lernen. Mit einer verachteten Sklavenfrau und die ironischerweise noch mit einer Glaubenserfahrung von ihrer Flucht zurückkehrt. Und die muss es Abraham ergangen sein. Was muss er gefühlt haben, als Hagar erzählte, dass sie in einer Offenbarung von Gott dem Herrn den Namen ihres Sohnes bekommen hatte? Ja, was lesen wir jetzt noch, was können wir noch daraus lesen, um das besser zu verstehen? Lesen wir nochmal den Vers 11. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Ismael geben, weil der Herr dein Jammern erhört hat. Zunächst erkennen wir da dabei bei dem Vers, Gott, der Herr, befahl Hagar, ihren Sohn Ismael zu nennen. Dann, wie schon ausgesagt, normalerweise legt der Vater den Namen fest. Doch offensichtlich musste Hagar ihre Erscheinung mit Gott dem Sehenden, also Elroi, Abraham erzählt haben. Und Abraham glaubte dem Bericht von Hagar, denn er gab dem Sohn von Ismael den Namen Ismael, den Abraham von Hagar erfahren hatte. Und weiter. Obwohl Hagar die natürliche Mutter war, war doch Sarai von dem Gesetz die Mutter. Warum? Denn Hagar war die Sklavin von Sarai und damit ein Eigentum von Sarai, ohne Rechte und ohne Besitzansprüche. Und so war die Folge, wie wir später noch hören werden, Sarais Sünde verursachte die Entstehung der Ismaeliten. Und so folgt jetzt im Bericht die Geburt des Sohnes von Abraham und Hagar, Vers 16. Und Abraham war 86 Jahre alt, als Hagar ihm den Ismael gebar. Wir sehen darin jetzt, dass Abraham bereits in einem fortgeschrittenen Alter war von 86 Jahren. Und Ismael war nicht der verheißene Sohn Gottes, auch wenn er es zunächst glaubte. Im Neuen Testament bestätigt Paulus diese Tatsache nochmals. Lesen wir dazu zu im Galaterbrief. Galaterbrief, Kapitel 4, Verse 22 und 23. Galaterbrief, Kapitel 4, die Verse 22 und 23. Es steht doch geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte. Einen von der leibeigenen Magd, den anderen von der Freien. Der von der Magd war gemäß dem Fleisch geboren, der von der Freien aber Kraft der Verheißung. Was für Erkenntnis ziehen wir jetzt da draus? Ganz einfach. Das Verhalten von Abraham und die bestätigende Aussage von Paulus im Galaterbrief zeigen uns, dass der Versuch des Menschen, durch eigene Anstrengungen Segnung zu erhalten, immer fehlschlagen und erfolglos sein wird. Immer. Und in diesem Sinne blicken wir jetzt heute auf unseren Herrn Jesus und seine Aussagen im Johannesevangelium. Was lehrt uns Herr Jesus? Schlagen wir auf Johannesevangelium, Kapitel 14, der Vers 6, ganz bekannt. Johannesevangelium, Kapitel 14, der Vers 6. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also er allein ist der Weg, nicht der Weg des Menschen. Und ein Kapitel später, im Kapitel 15, der Vers 5, auch da steht, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Also, das eigenmächtige Handeln des Menschen ist erfolglos. Jesus sagt es hier ganz deutlich. Und diese Weisheiten aus dem Munde unseres Herrn sollen und müssen wir immer wieder vor Augen halten und uns daran orientieren und sie auch einhalten. Und so möchte ich jetzt zum Schluss des Kapitels, wie immer, ein Resümee ziehen und diesen Kontext nochmal Revue passieren lassen, um nochmal uns vor Augen zu halten, was wir eigentlich lernen können aus diesem Kontext. Denn wir wissen, die Wahrheit Gottes Wort lehrt uns, soll uns die Augen öffnen für unsere Lebensaufgaben, für unser Verhalten. Und so wollen wir jetzt das mal kurz passieren. Und zwar gleich in den ersten beiden Versen hören wir von Sarais Vorschlag. Abraham, sollte mit ihrer Magd oder Sklavin eine Ehe eingehen und einen Sohn zeugen. Was war Sarais Fehlverhalten für die damalige Zeit? Es war eigentlich nichts Anstößiges. Für sie war es normal, dass eine Magd für die Herrin Kinder bekam. Doch wir stellen uns heute wieder die Frage, heißt das, wenn es für die damalige Zeit nicht anstößig war, dass es auch für Gott legitim war? Mit Entschiedenheit ein klares Nein. Denn es steht ja bereits vor der langen Zeit zu diesem Sachverhalt der Schrift geschrieben. Lesen wir dazu 1. Mose 2, den Vers 24. 1. Mose 2, der Vers 24 sagt, darum wird der Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Mit diesem Gebot legte der Herr die monogame Ehe fest zwischen einem Mann und einer Frau. Und wir wissen auch aus der Schrift, dass Verletzungen der göttlichen Gesetze nicht ohne Folgen bleiben. Wir sehen es häufig in vielen Beispielen. Denken wir nun einmal an solche vom Herrn ausgewählte Personen wie David oder Salomo. Oder um bei Abraham und Sarai zu bleiben, die Nachkommen Israels. Sie wurden die Feinde der Juden bis zum heutigen Tag. Ganz klar, keine guten Aussichten. Und so wollen und sollen wir uns auch daran halten, wie es auch der Psalmist umfassend schreibt. Im Psalm 119, der Vers 33. Dort heißt es, lehre mich, Herr, den Weg deiner Satzungen, dass ich ihn einhalte bis ans Ende. Ja, wir wollen unseren Herrn um Gnade bitten, dass er uns seine Satzungen ins Herz legt, dass er uns die Kraft und die Hilfe gibt, dass wir bestrebt sind, mit seiner Hilfe seine Anweisungen auch zu befolgen. Denn aus uns, wie wir gehört haben, können wir es nicht tun. Und so folgt jetzt im Vers 4 Abraham den Vorschlag seiner Frau, ihre Magd zu ehelichen, und er vollzog auch den ehelichen Akt. Abraham folgt dann mit dem gleichen Verhalten, wie es auch Adam gegenüber Eva getan hatte. Abraham ließ sich genauso von Sarah überreden, wie es Adam von Eva getan hatte. Doch da sehen wir ein Verhaltensmuster. Kein gutes, aber es ist ein Verhaltensmuster. Wir können auch sagen, es ist eine Strategie. Eine Strategie von Satan, die er auch heute noch anwendet. Was ist sie? Seine Strategie ist, und das müssen wir auch immer deutlich erkennen, dass er uns durch unsere Nächsten und unsere liebsten Verwandten zu versuchen oder durch sie in die Irre leiten lässt. Es ist nicht selten, dass unsere Nächsten lieben, die nicht gläubig sind, uns zur Sünde verführen. Es ist Satan, der diese Strategie perfektioniert hat und auch kennt. Doch wie sollen wir jetzt dieser Strategie entgegensehen oder entgegengehen? Haben wir da eine Möglichkeit? Klar. Wenn wir unseren Herrn Jesus als Vorbild nehmen und ihn nachahmen. Und das beste Beispiel ist, wie wurde Jesus versucht? Lesen wir doch Matthäus. Matthäus Kapitel 4, die Verse 4, 7 und 10. Matthäus Kapitel 4, die Verse 4, 7 und 10. Vers 4. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Bei der nächsten Versuchung, Vers 7, da sprach Jesus zu ihm wiederum, steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und beim letzten Versuch, im Vers 10, da spricht Jesus zu ihm, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Merkt ihr jetzt etwas? Wie heißt die Formel? Es steht geschrieben. Das ist es. Und diese Formel, die setzt natürlich voraus, dass wir natürlich auch die Schrift kennen und die Erkenntnis dafür haben, um sie entsprechend in Situationen danach einsetzen zu können. Es nutzt nichts. Nichts Wissenheit bringt nichts. Und so wollen wir nach dem Motto, und da zitiere ich jetzt der Benedikt Peters zu diesem Thema, den ich sehr gern dort höre, beten und Bibel lesen. Bibel lesen und beten, beten und Bibel lesen. Er wiederholt es immer. Ich finde das sehr, sehr passend. Denn nur aus diesen beiden können wir gestärkt und erbaut werden, um den Versuchungen zu widerstehen. Und so möchte ich jetzt noch auf ein weiteres Merkmal in diesem Kontext aufmerksam machen. Am Beispiel von Hagar. Hagar hat durch die Not der Kinderlosigkeit von Sarais Gunst erhalten, um für sie durch Abraham einen Sohn zu gebären. Da wurde Hagar stolz und verachtend gegenüber Sarai. Doch gestärkt durch Abrahams Aussage rächte sie sich an Hagar, bis diese aus dem Haus floh. Erkennen wir wieder diese Parallelen hier zu unserer heutigen Zeit? Ja, es ist Stolz und Rache oder Genugtuung. Es sind wesentliche Bestandteile der verdorbenen menschlichen Natur. Wie gerne lässt sich jeder Mensch loben und ehren, sei es durch Worte oder wie hier bei Hagar durch die Gunst für Außergewöhnliches oder Besonderes. Jeder Mensch ist anfällig. Und ganz krass lesen wir von solchem Verhalten und ihren Folgen in den Sprüchen wieder. Sprüche Kapitel 16, der Vers 18. Sprüche 16, Kapitel 16, Vers 18. Stolz kommt vor dem Zusammenbruch und Hochmut kommt vor dem Fall. Hochmut kommt vor dem Fall. Oder auch Sprüche, Kapitel 29, der Vers 23. Kapitel 29, Vers 23. Der Hochmut des Menschen erniedrigt ihn, aber ein Demütiger erlangt Ehre. Also Hochmut des Menschen erniedrigt ihn, weil er stolz ist, weil er sich überheben wollte oder will. Und so sollen wir stets vor Augen halten, dass wir zum Dienen aufgerufen worden sind und berufen sind, gemäß unseren Geistesgaben. Denn wir wissen von Paulus im Römerbrief, Kapitel 11, der Vers 36, sagt uns wieder deutlich, denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Also ist alles, was wir haben und sind, von Gott. Und zu seiner Ehre wollen wir auch leben. Paulus schreibt auch im 2. Korintherbrief, Kapitel 10, den Vers 17. 2. Korinther 10, Vers 17. Wer sich aber rühmen will, der rühme sich des Herrn. Und somit sollen wir uns in allem und durch alles in unserem Herrn rühmen. Kein Stolz, kein Hochmut. Bevor ich jetzt zu meinem letzten Punkt komme, möchte ich nochmal auf eine weitere Schwachheit aufmerksam machen. Was könnt ihr denken, was das noch sein könnte? Fehlt ja fast nicht mehr viel. Ungeduld. Obwohl Abraham und damit auch Sarai als seine rechtmäßige Ehefrau die Verheißung erhalten hat, dass er einen Samen bekommen würde, hielten es beide für angemessen, in Gottes Plan einzugreifen. Sie wollten durch ihr eigenmächtiges Handeln Gottes Plan forcieren oder beschleunigen. Kurz gesagt, sie hatten keine Geduld. Und erkennen auch wir diesen Fehler an uns? Ich überlasse jetzt euch die Antwort. Ich kann bloß für mich sagen, ja, ich sehe in mir auch diesen Fehler oder hatte ihn oft gesehen. Denn wie oft werden wir versucht zu sagen, ich will dies, oder das ist mein Wunsch, dass es schnell erfüllt wird. Wir müssen aber dabei immer wieder feststellen, wenn wir in der Vergangenheit zurückblicken können, dass unser Wunsch uns oft in die Irre geführt hätte. So dürfen wir wieder erkennen, dass menschliche Anstrengungen ohne Gottes Hilfe und Erbarmen keine wahre Hilfe bringen. Selbst bei Wünschen nach dem Willen unseres Herrn müssen wir geduldig auf die Antwort und die Erfüllung seines Wunsches warten. Ja, gemäß seiner Souveränität. Denn unser Herr entscheidet, ob und wie und wann wir erhört werden. Es ist seine Souveränität. Doch wir dürfen dankbar sein, dass wir bitten dürfen. Und so müssen wir als Diener unseres Herrn seinen Worten und Verheißungen vertrauen und auf ihre Erfüllung warten, indem wir geduldig bis zum Ende ausharren. Diese Empfehlung schreibt uns auch Paulus, klar und deutlich. Im 2. Korinther, Kapitel 6, der Vers 4. 2. Korinther, Kapitel 6, den Vers 4. Sondern in allem empfehlen wir uns als Diener Gottes, in viel standhaftem Ausharren, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten. Und so komme ich jetzt da zu meinem letzten Punkt für diesem Kapitel. Auch wieder mit Blick auf Hagar. Vers 13 bezeichnete sie Gott als den Gott, der mich sieht. Auf Hebräisch Al-Roi. Diese Namensgebung verkörpert ihre Ehrfurcht und ihre Anbetung des Herrn. Sie erkennt Gottes Allwissenheit und Allgegenwart. Zeigt tiefe Bewunderung über die große Gunst, die er ihr im Vers 10 verkündet hat. Siehe, ich will deinen Samen summieren, dass er vor großer Menge unzählbar sein soll. Es offenbart aber auch ihre Buße. Denn sie gehorchte den Anweisungen des Herrn und kehrte zurück zu ihrer Herrin Sarai und ordnete sich ihr unter, wie wir das im Vers 15 entnehmen können. Dieses demütige Verhalten sehen wir unter anderem auch bei David in seinem Psalm 139, Vers 1 bis 4. Psalm 139, 1 bis 4. Er sagt so wunderbar: Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege, und bist vertraut mit all meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Und aus diesen Versen, dem Kontext, würde ich jetzt als Überschrift setzen: Gott sieht und Gott erhört. Wie im Vers 11 Gott der Herr Hagar anweist, ihrem Sohn den Namen Ismael, also Gott hört, zu geben, so werden wir in der Schrift mehrfach aufgefordert, zu unserem Herrn Jesus zu kommen, denn er erhört auch uns in seiner Gnade. Und diese Verheißung und diese Aufforderung lesen wir zuerst im Petrusbrief. 1. Petrus, Kapitel 5, der Vers 7. 1. Petrus, Kapitel 5, der Vers 7. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Was für eine wunderbare Verheißung. Dann lesen wir die Ermunterungen und die Zusagen von unserem Herrn Jesus selber. Im Matthäus-Evangelium. Matthäus, Kapitel 21, der Vers 22. Und alles, was ihr glaubend erbittet im Gebet, das werdet ihr empfangen. Was für eine Ermunterung ist das? Und dann noch die Zusage im Johannesevangelium. Johannes Kapitel 14, der Vers 13. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Bewunderbar. Wir dürfen zu unserem Herrn kommen, ihm alle unsere Sorgen bringen, und er mit der Verheißung, dass nur das Beste für uns gibt. Und mit dieser grenzenlosen Liebe und Gnade, die uns Sünden, unser Herr Jesus, erweist, möchte ich mit den Dankesversen aus dem Psalm 103 für heute schließen. Psalm 103, die Verse 1 bis 4. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Damit möchte ich für heute schließen und Danke sagen. Wünsche jedem Einzelnen, dass das zum Lebensmotto jedes Einzelnen werden kann. Erbaut und gestärkt zu werden durch das Wort Jesu und durch die Kraft, durch ihn auch zu leben und es zu vollbringen.